NPOF. The Naked Truth of Startups.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Naked Truth of Startups, euer Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Ich bin's wieder, euer Host, der Alex, sitze heute wieder mal im SpinLab, also es ist eine richtige Serie aktuell. Es ist Folge, ich weiß es nicht, irgendwas über 70, glaube ich. Wir lassen uns überraschen, muss ich selber nachschauen. Vielen Dank für die Kommentare, Likes, fürs Teilen der letzten Folgen. Ich glaube, da waren eine Menge Learnings drin und ich glaube, auch heute wird das so sein. Von daher, ich freue mich schon sehr und sag erstmal Hallo zur Lisa von Nawoo. Herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich bin auch froh, dass wir auch einen Raum gefunden haben, weil heute im SpinLab hier eine Riesenveranstaltung. Das wäre wieder mal richtig was los, aber jetzt haben wir hier eine ruhige Ecke gefunden und können uns mal ein bisschen darüber austauschen, was du bei Nawoo so macht. Und damit wir erstmal einen kleinen Eindruck bekommen, würde ich sagen, sag doch mal zwei Sätze zu dir und zu Nawoo.
Na, sehr gerne. Also, ich bin Lisa. Danke für die Ankündigung schon mal. Ich bin COO und Co-Founder von Nawoo. Und wir stellen Wohnraum her, und zwar grünen und bezahlbaren Wohnraum, indem wir Stranded Assets oder auf gut Deutsch Problemimmobilien umbauen mit einem eigens entwickelten Umbausystem.
Auf jeden Fall ein Thema der Zeit. Wohnraum, ich meine, wir beide sitzen in Leipzig, wir beide wohnen hier, das ist auf jeden Fall eine Riesendebatte.
Haben was gefunden, geht nicht allen so.
Ja, wir haben was gefunden, ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich ja gerade eigentlich an fast allen Großstädten ein Riesenthema. Ne? Die Immobilienpreise gehen durch die Decke aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen Spekulationen, auch aus anderen Gründen. Leute ziehen in die Städte weiterhin, also Leipzig hat ja auch ein Riesenwachstum. Von daher, wie seid ihr, also könnte man jetzt sagen, ist wahrscheinlich obvious, wie man auf das Thema kommt.
Ja, ganz so obvious ist es, glaube ich, nicht. Also was natürlich immer und jetzt auch gerade dick durch die Presse geht, sind die fehlenden Wohnungen, vor allem die fehlenden bezahlbaren Wohnungen. Gleichzeitig gibt es einen riesen Leerstand in Deutschland. Also die beiden Zahlen sind tatsächlich vergleichbar. 1,4 Millionen Wohnungen fehlen, je nachdem, welche Quelle man befragt, auch mehr. Ja. Und ungefähr 1,7 Millionen stehen leer. Und dann fragt man sich, wie könnte man das denn nutzen? Ne? Ja. Jetzt ist natürlich genau das, was du sagst, das Thema. Es wird da Wohnraum gesucht, wo er nicht ist. Ja, ja. Und gleichzeitig gibt es dort den Leerstand, wo man nicht unbedingt hinziehen will. Aber es gibt dazwischen auch einen Sweet Spot, wo man durchaus den leerstehenden Bestand umnutzen kann. Und um Wohnraum zu schaffen, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Ne? Also du kannst entweder neu bauen. Das ist aktuell aus vielen Gründen nicht ganz so leicht. Zinsumfeld ist einer davon, gestiegene Baukosten, Fachkräftemangel sind alles Kostentreiber. Ja. Also ne, so beim Bauen hat viel stagniert in den letzten Jahren und die andere Möglichkeit ist Sanieren. Und Sanieren hat andere Probleme, aber nicht weniger gravierende, weil dann kaufst du dir so eine Schrottimmobilie und dann haust du da in die Wand und dann findest du den Schrott der letzten 80, 90 Jahre und es wurde immer weiter angebaut und es gibt keine Daten über die Bestände und es ist halt einfach ein riesiges Pain, da reinzugehen, weil die Risiken einfach so hoch sind, dass im Zweifel die Umbauzeiten sich extrem verlängern und dadurch die Kosten steigen. So, und dann haben wir halt überlegt mit der Nawoo, wie kannst du denn das Bauen im Bestand so standardisieren, dass du diese Risiken eben möglichst früh aus den Projekten rausnimmst und dabei eben auch lernen aus dem, was der modulare Neubau jetzt seit 10 und mehr Jahren schon versucht zu tun, nämlich Prozesse zu standardisieren, mehr in die Vorfertigung zu gehen und dadurch eben Qualität anzuheben, Kosten zu senken und so weiter. Und deswegen ist unser Ansatz sehr radikal. Also wir nehmen so eine Schrottimmobilie, Löcher im Dach, Worst Performing Building, kannst du dir jetzt vorstellen, mehrgeschossig. Wir lassen nur die Außenwände stehen und wir entkernen die Immobilie komplett bis auf die Hülle. Also alles raus, Decken raus, Wände raus, komplett leer. Die Außenwände werden von außen abgestützt, das Dach kommt ab und es wird im Grunde ein modular vorgefertigter Holzneubau implementiert. Wir nennen das Holzrastertragwerk, also ein eigenes Tragwerk, was angeschlossen wird an den Bestand. Und dann hast du in einem Bestandsgebäude eine Neubauqualität geschaffen. Also wie ein weißes Canvas, auf dem du neuen, hochqualitativen Wohnraum schaffen kannst. Ja. Aber eben dadurch, dass ein Großteil des Projektes standardisiert abläuft, ohne die Risiken. Deswegen die radikale Entkernung. Du machst halt das Risiko raus, was du da findest, wenn du an die Wand haust. und zu ungefähr 30% niedrigeren Kosten als Abriss und Neubau, was die Alternative bei der Schrottimmobilie wäre.
Crazy. Das, also, das Bild gerade so vor Augen, wie das komplette Hülle da steht, kommt der Kran und wird einfach in der Simulation, kann ich mir das vorstellen, in echt viel, also verrückte Vorstellung. Ja. Aber natürlich auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich will gar nicht so sehr ins Detail, was das geht, gehen, aber das funktioniert ja wahrscheinlich aber auch nicht mit allen Gebäuden. Also du kannst jetzt wahrscheinlich, nicht mit allen Gebäuden, dann auch Thema Denkmalschutz. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Kriterien, warum das nicht geht. Also was ist so ein Rahmen, wo du sagst, das üblicherweise haben wir solche Gebäude und da funktioniert es oder was, wo geht es gar nicht?
Genau, also Denkmalschutz ist natürlich grundsätzlich immer ein Thema im Bauen, ist aber so, dass tatsächlich gerade die Fälle, bei denen dieses Haus-in-Haus-Prinzip schon gemacht wurde, Denkmalimmobilien waren, weil die ganz oft, fast in Leipzig ja auch, ne, hast hier diese alten Fabriken rumstehen, ja. Warum werden sie nicht abgerissen? Weil du Denkmalschutz auf den Fassaden hast, so.
Und aber wenn nur du da auf der Fassade quasi, nicht auf
genau, den... Genau, wenn du es nur auf der Fassade hast, ist halt kein Thema, weil bei unserem System machst du die Dämmung innen rein, also die ist an dem Rastertragwerk angeschlossen. Es gibt ja in der seriellen Sanierung auch Lösungen, wo du Fassaden von außen dämmst, ne? Ja. EcoWorks zum Beispiel. Das funktioniert nicht bei denkmalgeschützten Fassaden. Unser System würde da tatsächlich sogar funktionieren, aber natürlich hast du recht, es funktioniert nicht bei jedem Gebäude. Deswegen haben wir auch nicht nur die physische Umbaulösung in unserer Wertschöpfungskette, sondern auch eine digitale Analyse und Validierung, die als Schritt vorgelagert wird. Das heißt, wenn du jetzt kommst mit einem Immobilienportfolio, sage ich mal, wo du sagst, hier, ich habe hier 2, 3 leerstehende Schrottimmobilien drin, weiß nicht, was ich damit machen soll, dann gibst du mir die Adresse, ich gebe die ein in unser System und wir ziehen aus öffentlich verfügbaren Daten eine Punktwolke zumindest mal von dem Gebäude, die so genau ist, dass wir unseren BIM-Twin, also unseren Building Information Model, digitalen Zwilling des Rastertragwerks abgleichen können mit deiner Immobilie, dann weiß dieser digitale Zwilling genau, wie breit die Abstände des Rasters, also der Raster-Units, wählen muss, damit da möglichst viele Ungestörte rein können. Ja. Und dann kann nach so einer Erstprüfung, die da stattfindet, wenn die positiv verläuft, unsere digitale Architektin, die wir Gott sei Dank im Team haben, mit ein bisschen Nachmodellierungsaufwand, den du natürlich hast, weil die öffentlich verfügbaren Daten nicht so genau sind, in ungefähr 6 bis 8 Stunden bis zur Eigenkapitalrendite ermitteln, ob diese Immobilie also baulich machbar ist, aber auch wirtschaftlich tragfähig und sinnvoll mit unserem System umsetzbar ist. Weil es funktioniert halt nicht bei jeder. Ne? Du brauchst ein bestimmtes A-zu-V-Verhältnis, du brauchst eine Gebäudeklasse, bei der das funktioniert jetzt initial. Wir fangen ja gerade an, ne? Das wird natürlich dann später angepasst werden. Aber jetzt aktuell war unser Ziel, das möglichst schnell auf die Straße zu bringen, um möglichst schnell das Problem zu lösen und Wohnraum zu schaffen. Ja. Das heißt, wir haben letztes Jahr auf Basis dieser Analyse eine Immobilie gekauft, also selber, skin in the game, in Bochum. Und das ist so eine alte oder ehemalige Gastwirtschaft. Das hat eine Familie über Jahre versucht umzubauen. Und das Ding haben wir gekauft, haben im Juli gekauft, im August einen Bauantrag eingereicht, den positiv zurückgekriegt vor Weihnachten. Jetzt aktuell steht der Kran schon auf der Baustelle. Die Prüfstatik ist durch. Das Rastertragwerk wird jetzt im Sommer das erste Mal da implementiert. Jetzt wird gerade rückgebaut und abgestützt und so. Also das ist jetzt voll in Gange, obwohl wir da letztes Jahr halt die erste Immobilie erst gekauft haben, weil wir halt gesagt haben, wir müssen das aus Perspektive eines Bestandshalters einmal durchziehen, dieses Projekt, bevor wir das für andere machen können.
Schon etwas größeres Investment, aber, um mal ein Pilotprojekt zu machen.
Ist auf jeden Fall so, aber die Investorinnen und Investoren, die uns da unterstützen seit Minute 1, denen ist natürlich auch klar, dass das Problem, was du damit lösen kannst, wenn das klappt, halt ein sehr großes ist. Und wir sind schon sehr schnell vorangekommen, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Ja. Spannend. Wie seid ihr drauf gekommen? Also ich meine, das ist jetzt nichts, was man so üblicherweise, wenn man zu Hause sitzt, sagt, oh, das mache ich jetzt mal als Startup.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist so, dass ich vor Nauvoo schon ein anderes Startup gegründet habe, Heimo Homes, nachhaltige Modulhäuser. Da ging es eben um den seriell vorgefertigten Neubau von kleinen Einfamilienhäusern oder mittelgroßen Einfamilienhäusern. Und dann kam halt genau jetzt, was ich vorhin eingangs gesagt habe, das ganze Zinsthema und Neubau hat ein bisschen stagniert. Und ich habe dann auf einer Veranstaltung Mario und Sebastian kennengelernt, also meine beiden Co-Founder. Sebastian als Bauveteran, sagen wir gerne, also jemand, der einfach seit über 20 Jahren Bauen im Bestand macht. Und da natürlich irgendwie auch versteht, was eine bauliche Qualität ausmacht. Der kam dann mal bei uns vorbei und hat mal an die kleinen Hauswände dran geklopft und gesagt, oh, das ist aber cool, ne? Also hat das Know-how halt schnell verstanden. Und Mario als jemand, der so Seasoned Founder, würde man wahrscheinlich sagen, mit der Inspired Trading, vorher schon mal aus einem Startup ausgeschieden ist. Die haben, glaube ich, 50 Millionen geraced oder so. Der kennt natürlich eher so die Startup-Welt, aber selber, ich glaube, der ist mal Investmentbanker gewesen in einem anderen Leben und war dann auch in der Energiebranche an den Transformationsthemen eben stark beteiligt und sagt eben, naja, die Energiebranche hat im Grunde in den letzten 15 Jahren eigentlich ihre Transformation so weit vorangetrieben, dass du da jetzt nicht mehr viel erfinden musst. Also jetzt ist das Batteriespeicherthema natürlich irgendwie noch da, aber was ist denn jetzt das nächste große Transformationsfeld? Also der hat eher so mit den Hufen gescharrt, was er jetzt als nächstes anfassen kann und hat selber eine Immobilie saniert. Da hat er Sebastian kennengelernt, der sein Architekt war. So.
Ah, okay.
Und kennt natürlich das Pain der Sanierung.
Ja.
Und die beiden haben dann eben gesehen, was modular vorgefertigt, ne, halt möglich ist und haben dann gesagt, ja Lisa, wir wollen jetzt das Bauen im Bestand standardisieren. Dann habe ich das gesagt, was alle da draußen auch als erstes sagen würden. Ihr habt ja den Schuss nicht gehört, weil das geht nicht. Du kannst Bestand nicht standardisieren, weil das Besondere halt ist, dass jeder Bestand individuell ist.
Ja.
Und dann hat Mario gesagt, ja, das haben bei der Energiewende auch alle gesagt, dass du Energiehandel nicht automatisieren kannst. Dann habe ich es halt gemacht.
Ja.
Und dann war ich still und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann let's try. So. Ja. Und so ist es im Grunde dann iterativ irgendwie entstanden.
Ja, ja, stark. Okay. Sehr spannend. Vielleicht noch eine Frage zum Produkt und so. Also dadurch, dass es ja so ein Riesenthema ist, das ganze Thema Bauen, wie ist denn die Marktsituation für euch? Also seid ihr die Einzigen, die das machen oder gibt es schon andere, die in dieselbe Richtung gehen?
Also das, was wir machen, haben wir bisher noch nicht gesehen.
Ja.
Es gibt natürlich, das hatte ich ja auch schon gesagt, individuelle House-in-House-Lösungen, wenn du irgendwelche bestimmten baulichen Probleme lösen musst. Also beispielsweise hast du eine denkmalgeschützte Fassade, der ganze Rest ist Mist, dann reißt du alles ab und stützt nur die ab und baust da was rein. Das gab es schon, aber das hat noch nie jemand in einer skalierbaren Lösungen gedacht, wo das der tatsächliche Ansatz ist. Was es gibt in serieller Sanierung ist die sogenannte Energiesprungsanierung. Also das ist das, was EcoWorks beispielsweise macht, also vorgefertigte Fassaden vorbauen an Bestandsgebäude. Das ist auch völlig, völlig fein, weil das hilft natürlich erstmal der energetischen Sanierung weiter.
Ja.
Das kannst du auch machen, während die Immobilien bewohnt sind. Das ist da der große Vorteil. Aber die gucken auf eine andere Asset-Klasse, also die gucken auf Gebäude, die jünger sind als die, die uns interessieren. Und die ändern halt nichts an den Grundrissen drinnen. Ne? Also das bleiben dann halt kleine, nicht besonders ideal geschnittene Wohnungen. So, da ändert sich nichts irgendwie an der Vermietungssituation als solche, außer dass halt eine energetische Aufwertung stattfindet, was cool ist. Aber bei uns ist der Ansatz halt ein anderer. Also wir schaffen einen neuen Wohnraum, den es vorher nicht gab, als eine Alternative zu abreißen und neu bauen, was du immer machen kannst. Und dann wird es halt immer eine wirtschaftliche Frage, ne? Also was sich in dem individuellen Fall mehr.
Ja, okay, spannend. Also, wie gesagt, super spannendes Produkt. Aber tatsächlich sind wir im Vorgespräch so ein bisschen, sind wir auf ein Thema gekommen, wo ich dachte, oh, das ist eins, was wir auf jeden Fall mal uns anschauen sollten. Wir sind eigentlich über Kaffee zu dem Thema gekommen. Also, warum ist eine gute
Kaffee als Kulturelement?
Genau, Kaffee als Kulturelement. Warum sollte man in eine gute Kaffeemaschine investieren? Und dann war mein Spruch so, ich habe dieses Thema, was für eine Firma will man sein? Daraus leiten sich dann so Dinge ab. Also eine gute Kaffeemaschine oder nicht, hat auch noch damit zu tun, was man als Gründer, als Geschäftsführer, was man selber gut findet und will. Und das überträgt sich ja auf die Firma. Und dann meintest du, ja, ihr habt die ersten, also bevor ihr gegründet habt, auch viel Zeit investiert in das Thema, also in diese Fragestellung, was für eine Firma will man sein, was für eine Kultur. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen zu dem Prozess erzählen und warum das aus deiner Brille wichtig ist.
Ja, sehr gerne. Also ich komme eigentlich aus einer Managementberatung, die sich mit Organisations- und Personalentwicklung beschäftigt hat und so die großen kulturellen Transformationsprojekte der DAX und MDAX-Unternehmen geplant, vorbereitet, durchgeführt hat. Und da endet es halt am Ende des Tages immer damit, die großen Tanker oder die großen Konzerne merken, sie sind irgendwie in eine falsche Richtung unterwegs und müssen umsteuern. Und dann hast du da natürlich immer die kulturellen Themen ganz oben. Also das, was im Vorstand vorgelebt wird und entschieden wird, das zieht sich halt ganz oft durch bis auf die unterste Etage. Beziehungsweise wenn du eine Änderung willst, dann musst du sie auch von oben vorleben, weil sonst halt nichts passieren wird. Dann bleibst du in der Lehmschicht irgendwo stecken und dann verändern sich Prozesse auch nicht unbedingt. Und vor dem Hintergrund habe ich halt gedacht, als ich dann selber gegründet habe, drehst du es dann natürlich um. Also dann änderst du nicht ein Werteverständnis eines großen Unternehmens mit denen gemeinsam, sondern du entwickelst mit einem Team das von null. Und deswegen haben wir relativ viel Zeit investiert, als Mario und Sebastian und ich uns kennengelernt haben, erstmal zu verstehen, was wir wollen. Also was wollen wir da überhaupt bauen? Und was sind unsere Richtlinien, die auch über so ein paar erste Monate des Zusammenarbeitens hinweg halten müssen, wenn wir dann Teams an Bord holen, wenn wir Investoren an Bord holen, wenn wir Partner an Bord holen. Und was wir gemacht haben, ist im Grunde uns erstmal damit beschäftigt, warum es diese Firma geben soll. Also im Grunde die Purpose-Diskussion. Ja. Weil ich jetzt nicht der größte Fan bin, ein reines Impact-Unternehmen zu gründen, um des Impacts willen, als Selbstzweck sozusagen. Sondern wir haben natürlich alle irgendwie wirtschaftliche Notwendigkeiten, die auch eine Profit-Orientierung brauchen, weil sonst kriegen wir das nicht wirtschaftlich hingestellt, dann haben wir am Ende keine Jobs produziert. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Gleichzeitig brauchst du ein Warum, was du sowohl für dich als Team hast, als North Star, als auch für alle anderen, die du überzeugen willst, mit dir zusammen auf die Reise zu gehen. Ne? Und dann haben wir gesagt, das ist für uns, wir wollen einen grünen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. So. Und wie wir da hinkommen, ne, ist natürlich dann gerade im Startup noch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also wir wissen, dass wir bis 2035 10.000 grüne, bezahlbare Wohnungen schaffen wollen. Das ist die Vision. Jetzt im Moment ist unser Ansatz zu sagen, wir haben dieses Bausystem entwickelt und machen jetzt genau das, machen dann als nächstes Gewerbeimmobilien, entwickeln das System weiter und haben dann natürlich jetzt einen Plan. Das kann sich aber morgen ändern, weil eine Finanzierungsrunde ansteht und wir vielleicht mit einem anderen Partner dann zusammen daran arbeiten, da anders hinzukommen. Aber dass wir grünen, bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, das soll sich nicht ändern für uns. Wir wollen hier auf einmal Autos bauen. Und das funktioniert halt nur, wenn du dann auch gleichzeitig dir Richtlinien schaffst, also Werte, Unternehmenswerte, die eine Basis bilden, an denen du deine Entscheidungen halt entlang immer wieder prüfen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und dann haben wir da eine Wertediskussion geführt und uns 4 Unternehmenswerte gegeben, die jetzt zusätzlich zu unserem Ziel quasi einfach die Basis bilden. Und das Gesamte ist ein Unternehmensleitbild und das kennt hoffentlich auch jeder bei uns im Team. Und das trägt uns aber tatsächlich sehr gut. Das ist dann wiederum die Basis für eine Corporate Identity und was du da nicht irgendwie alles noch drauf baust. Aber du hast halt einfach einen starken Backbone, ne?
Ja.
Das wirst du ja wahrscheinlich aus deiner Vita heraus auch nachvollziehen können.
Ja,
an wie vielen Stellen dir das hilft, vor allem beim Entscheidungen treffen.
Ja, aber das wäre jetzt mal meine nächste Frage gewesen. Wo genau, oder hast du Beispiele jetzt, wo du festgestellt hast, es ist gut, dass wir es gemacht haben. Es hat uns tatsächlich geholfen in der...
Total. Also wir hatten die erste Finanzierungsrunde, die wir gemacht haben, ein halbes Jahr nach Gründung oder so. Da haben wir uns tatsächlich kurz vor Abschluss der Finanzierungsrunde noch von einem potenziellen Investor getrennt, also den nicht mit in den Cap-Table aufgenommen, auf Basis des nicht gleichen Werteverständnisses. Also haben wir in einer sehr frühen Phase auf so einen substanziellen Betrag unserer Runde verzichtet, weil wir gemeinsam im Team das war, am Ende ist das nichts anderes als Glaskugel, ne? Aber das Gefühl hatten so entlang unseres Werteverständnisses und dem, was wir machen wollen, dass das nicht passt.
Ja.
Und das ist natürlich keine einfache Entscheidung, ne? Also wenn du da rein irgendwie auf dem Papier schwarz-weiß drauf guckst, dann wäre das totaler Schwachsinn gewesen, in dem Moment das zu tun. Aber dadurch, dass wir eben sehr genau uns damit beschäftigt haben, an welchen Stellen wir nicht falsch abbiegen wollen und falsch heißt für uns nicht im Sinne unseres gemeinsamen Verständnisses dessen, wo wir hinwollen, haben wir das halt gemacht, ne? Und das fühlte sich auch am Anfang so ein bisschen ruckelig an, wenn wir das jetzt machen, aber war genau das Richtige.
Ja. Es ist Walk the Talk, ne? Also dieses, wenn man sich das dann schon aufschreibt, dann musst du halt auch tatsächlich genau das auch machen. Weil sonst ist das, glaube ich, das habe ich zumindest schon bei dem einen oder anderen gesehen, das verwässert dann. Und dann ist es irgendwann egal. Und dann fehlt den Menschen dann so die Relevanz. Und dann verliert man Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und dann macht so jedes Element in der Firma, was es will. Und dann, ja, fasert das so aus. Von daher.
Voll. Deswegen brauchst du auch gerade, das habe ich auch vorhin gesagt, ne, das fängt immer von oben an. Also deswegen brauchst du im Fauna-Team auch jemanden, der da so als Hüter oder Hüterin der Identität so fungiert, ne, und halt wirklich auch sagt, wir müssen da jetzt gucken, ob das zusammenpasst oder nicht. Also wenn es da anfängt zu verwässern, dann merken das natürlich alle anderen. Und die Glaubwürdigkeit hast du so schnell verloren, wenn du Vertrauen einmal verlierst. Es ist unglaublich schwer, das wieder aufzubauen, ne? Und dann wieder von Null zu starten, ohne Leute auszutauschen. Das ist einfach so. Also das Risiko ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie viel da wirklich an Handlungsleitung dranhängt. Ja. Aber genau, deswegen, ich glaube, es gibt auch nicht viele Organisationsentwickler und Personalentwickler, die Startups gründen. Aber es ist eine gute Umgebung, um sich da auszutoben tatsächlich.
Aber was haben deine beiden Mitgründer dazu gesagt, als du damit um die Ecke gekommen bist? Weil für die war es vielleicht jetzt, zumindest beim ersten Schritt, nicht so wichtig. Jetzt ist es vielleicht wichtiger für sie, aber wie hast du sich überzeugt, sich tatsächlich die Zeit zu nehmen und diese Diskussion zu führen?
Das war eigentlich gar nicht so viel Überzeugungsaufwand. Also ich glaube, das war bei uns eher so ein sehr organisches, wir haben jetzt einfach Bock, das miteinander zu machen, genau weil wir so unterschiedlich sind. Also Mario kommt halt wirklich stark aus einer Finance-Brille, das ist ein Zahlenmensch. So, Sebastian kommt halt wirklich aus diesem handwerklichen, anfassbaren Bauthema raus. Und ich eben mit meinem so ein bisschen bunten Hintergrund da, habe da natürlich eine andere Brille auf dem Business. Aber ich glaube, genau deswegen haben wir das zusammen gemacht, um halt diese verschiedenen Brillen zusammenzubringen. Und jeder hat natürlich da seinen Senf auch eingebracht. Also wir haben ein extrem elaboriertes Financial Model. So ist es nicht. Und wir haben eine extrem breite Partnerschaft mit etablierten Unternehmen, mit denen zusammen wir dieses System entwickeln und da extrem viel Know-how drin. Also ich will das jetzt gar nicht so aussehen lassen, als wäre das jetzt irgendwie das, was die NAVU ausmacht, sondern es ist einer der Aspekte, aber jeder hat seine anderen genauso eingebracht und wir haben halt einfach Raum für unsere Themen, die wir mitbringen und so werden wir besser. Wir sind halt auch kein Startup, was jetzt aus der Uni raus gegründet ist und so let's go, ne, Kickertisch und Bier so, sondern haben natürlich da auch Erfahrungen beruflicher Natur gemacht und haben auch gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und dadurch entsteht natürlich auch Vertrauen in einem Team, dass die Expertinnen und Experten schon wissen, worüber sie reden.
Ja. Ist das jetzt, weil du vorhin schon Investoren angesprochen hast, ist das ein entscheidendes Merkmal auch für Investoren gewesen, dass ihr diese klare Vision und damit verbundene Werte und Identität quasi habt?
Für unsere Angels auf jeden Fall. Also es kommt ja mal drauf an, in welcher Phase du bist. Ja. Ne? Da gibt es immer andere Sachen, die entscheiden. Aber gerade in der allerfrühesten Phase, so die ersten Leute, die du da an Bord holst, und das war bei uns ja keine, wir fangen mal an mit irgendwie 50.000 Euro und bauen mal einen Pilot und du hast eine Immobilie, die musst du kaufen, die musst du finanzieren. Naja. So, also da hast du ja irgendwie dann doch ein bisschen substanziellen Finanzierungsbedarf. Ja. Und da Leute davon zu überzeugen, dass du, obwohl du ein innovatives System entwickelst, was es noch nicht gibt, ne, das auf die Straße kriegst, ist natürlich auch keine einfache Aufgabe. Da hat es schon geholfen, aus meiner Sicht, in den Gesprächen einfach auch eine Glaubwürdigkeit rüberzubringen, die nicht nur auf dem Papier steht, sondern die halt so backed up ist mit einer Erfahrung, die wir auch in unseren unterschiedlichen anderen Berufsfeldern mitbringen. Und halt mit Organisationsentwicklung geht ja auch nicht nur einher, dass du dir mal ein paar Werte gibst am Anfang, sondern dass du halt auch den Unterschied kennst zwischen frühphasig Prozesse aufsetzen und dann später mal in die Skalierung bringen. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Also wie kriegst du Prozesse wirklich so dokumentiert und aufgesetzt, dass das auch dann unter einer Wachstumslast trägt und dir dann nicht komplett zerfällt oder dir dann irgendwie deine Operations zerschießt. So.
Ja. Kannst du da vielleicht aus deiner Erfahrung jetzt mit NAVU, aber auch natürlich davor, jetzt, wir hören ja doch immer ein paar Leute zu, die vielleicht gerade selber in diesem Modus sind, zu gründen oder genau diese Herausforderung haben, kannst du irgendwie sagen, was eine gute Methodik ist, sich dem zu nähern, gerade wenn es um so Werte geht, damit das dann nicht so, also wie soll ich sagen, nicht so platt ist, weil jetzt habe ich doch bei dem einen oder anderen Startup oder bei einem großen, gerade bei großen Corporates, da kann man manchmal einfach nur die Farbe tauschen und dann kannst du das einfach eins zu eins kopieren. Dann ist es das Gleiche für X Unternehmen XY und Unternehmen Z. Dass man
ja, gibt, glaube ich, eine relativ einfache, aber zumindest mal fachlich auch saubere Prozedur. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Liste gemacht von Werten. Die kannst du dir überall runterladen. Also einfach persönliche, aber auch Unternehmenswerte. Sowas wie Respekt, Neugier, Klarheit. Ne? Also so diese Art von Werten. Das ist einfach eine riesige Liste. Und das sauberste Prinzip der Priorisierung ist eigentlich, jedes mit jedem zu vergleichen. Das heißt, du musst immer sagen, ist dir Respekt wichtiger als Neugier? Ist dir Respekt wichtiger als Klarheit? Ist dir Respekt wichtiger als Spaß? Ne? Nee. Und wenn du wirklich jeden mit jedem einmal verglichen hast, dann hast du ein Ranking. Ne? Ja. Wenn das jeder Founder macht, können zwei sein, es können drei sein, können auch mehr sein, dann hast du schon mal eine gerankte Liste, ne, von Werten, die eine Bedeutung haben.
Ja. So.
Und dann hast du eine Basis, die du diskutieren kannst. Von dieser dann sehr langen Liste würde ich die Top 8 wahrscheinlich dann mal diskutieren in diesem Team und sagen, okay, was bedeutet das denn für dich? Ne? Und dann fängst du halt im Grunde an, das ist jetzt wieder ein bisschen so, wie akademisch willst du rangehen, ne? Aber was versteht eigentlich jeder unter diesen Werten? Und das ist sehr unterschiedlich. Also du kannst, warum Klarheit für mich wichtig ist, kann was komplett anderes sein als für dich. Ne? Ja. Oder was mir Spaß macht und dir Spaß macht, kann für unsere Unternehmenskultur sehr, sehr unterschiedliche Sachen bedeuten. Aber dann hast du zumindest eine Gesprächsgrundlage. So. Und die musst du dokumentieren, also am besten irgendwie aufnehmen, das Gespräch, und dann transkribieren oder mit KI einfach auswerten lassen. Was sind so die Key-Faktoren jedes Wertes? Und dann gibt es eine Matrix, die für Unternehmenswerte zumindest relativ sinnvoll ist. Also es sollten nicht mehr als 5 sein, es sollten nicht weniger als 3 sein. 4 ist immer ein guter Sweet Spot, weil sonst zerfasert es wiederum hinten raus. Und es sollten Werte sein, die sowohl nach innen, also für dein Team beschrieben sind, qualitativ beschrieben sind, als auch was es nach außen bedeutet für deine Partner, Investoren, Kunden und so weiter. Und wenn du das hinkriegst, bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das ist relativ simpel, aber am wichtigsten ist eigentlich, dass du jemanden hast, der diese Diskussion detailliert führen will. Also ich würde sagen, das ist was du so in 2-3 Stunden ungefähr machen kannst.
Okay. Würdest du empfehlen, da jemanden Externes mit dazu zu nehmen, als Moderator oder so?
Das macht immer Sinn, aber du hast als Startup auch kein Geld, da irgendwie jemanden für zu bezahlen. Wenn du jetzt irgendwie in so einem Spinlab-Programm zum Beispiel bist, gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass das jemand auf so einer Basis von außen macht, der auch Ahnung hat. Dann würde ich es immer von außen machen. Du kannst es aber sehr wohl auch, ohne dass du irgendwas mit Organisationsentwicklung zu tun hattest, machen. Gerade jetzt auch mit einer KI-Auswertung, ne, von so qualitativen Daten. Das gab es ja alles vor ein paar Jahren noch nicht. Da war das noch ein bisschen wichtiger, dass man ein bisschen akademischeren Approach auch hat, sowas richtig dann zusammenzufassen. Aber ich glaube, da kann man sich inzwischen auch selber gut verändern.
Okay. Wie würdest du dann den Prozess danach beschreiben? Jetzt hast du die Werte aufgeschrieben, ja, hast deinen North Star, hast deine Vision, Purpose, hast die Werte. Wie geht's dann weiter? Weil das ist ja auch eine schwierige, oder nicht schwierige, aber es kann eine herausfordernde Diskussion sein, dann zu sagen, okay, für uns heißt jetzt, keine Ahnung, Spaß, Klarheit, Respekt, sehr egal, heißt jetzt im Daily Business dies oder jenes.
Genau. Du übersetzt es dann im Standardprozess sozusagen in Führungsprinzipien oder Prinzipien der Zusammenarbeit, je nachdem, wie du das aufbauen willst bei dir. Die sind dann sozusagen pro Wert, sind das vielleicht so 3 Handlungsprinzipien, in die du das übersetzen kannst, was das für deine tägliche Zusammenarbeit heißt. Das ist auch ein Output, der aus dieser Diskussion herauskommt, weil du redest dann immer über Beispiele. Ne?
Ja,
da geht es dann irgendwie drum, was heißt ein Respekt? Heißt nicht nur irgendwie Respekt vor Diversity oder unterschiedlichen Perspektiven beispielsweise, sondern das heißt, dass in einer Runde, in der wir über ein Thema streiten, ne? Oder enthusiastisch diskutieren, jede Meinung gehört wird. Also auch der nicht spricht.
Ja.
So, und dann sagen wir, Sebastian, wie siehst du das? Oder Lena, was hast du dazu für eine Meinung? Ne?
Ja.
Einfach um diese Perspektiven trotzdem reinzuholen. Und das musst du im Grunde aufschreiben. Ne? Was daraus dann entstanden ist bei uns, ist eine Unternehmenspolicy. wo du halt einfach, ne, fürs ganze Team irgendwie zugänglich hast, das sind die Werte, auf denen basiert das irgendwie alles, das hier sind die Prinzipien der Zusammenarbeit, und dann übersetzt du das aber halt immer entlang von dem, was ist ja dann im Hintergrund wie so eine Blaupause auf jede Entscheidung, die du triffst. Wie viel Freiheit geben wir unserem Team, remote zu arbeiten in der Schweiz oder auf Mallorca, so, ne? Also das sind ja alles so Sachen, die musst du irgendwann mal festlegen. Ja. Musst du mal sagen, was passt denn zu unserem Wertesystem?
Ja.
So, ne? Und wenn da halt drin steht, uns ist Respekt vor individuellen Umständen wichtig, warum sollen wir dann sagen, dass, also zum Beispiel Mariana, unsere digitale Architektin, hat eine Schwester in der Schweiz, die sieht die nicht oft, so, warum soll ich denn dann sagen, dass sie da nicht arbeiten soll? Das sind ihre persönlichen Umstände, wenn gleichzeitig, Verantwortung ist einer unserer Werte, die Arbeit vernünftig gemacht wird. So. Und solange das zusammenpasst, wer bin ich dann zu sagen, nein, bitte bleib im Büro. Ne?
Ja. Ja gut, ich meine, manche Sachen haben natürlich Implikationen. Ne? Also wenn du jetzt gerade Remote Work, hat einfach arbeitsrechtliche Implikationen im Voll. Zweifel. Die musst du halt, du musst ja dann auch bereit sein, diese Investitionen, ja, also die Konsequenzen zu tragen. Also nimmst du das Kaffeebeispiel, was wir vor uns hatten, eine teure Kaffeemaschine. Also A, eine gute Kaffeemaschine ist meistens teuer. Ja. Und wenn du einen Siebträger hast, musst du irgendeinen finden, der das Ding sauber macht, weil üblicherweise passiert das nicht. Oder alle einigen sich ja, Kaffee ist mir genauso wichtig wie allen anderen und deswegen macht jeder gerne mal sauber. Oder jetzt bei dem Vertrauens, bei dem Remote-Thema, dass du halt sagst, okay, wir investieren halt das Geld in, keine Ahnung, Kooperation mit Deal oder wir schicken halt einen Anwalt los, um uns Verträge zu gestalten. Das hat ja einfach Implikationen. Ne?
Auf jeden Fall. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man da mit offenem Visier und auch transparent rangeht. Das heißt ja nicht, dass du deinem Team da nicht sagen kannst, Leute, wir sind ein Startup, wir geben uns hier größte Mühe, die Werte, die wir festgelegt haben, auch in unsere Zusammenarbeit so zu übersetzen, dass wir alle hier irgendwie bestmöglich zufrieden arbeiten können. Aber wir haben halt finanzielle Begrenzungen, wir können jetzt das und das machen, wir haben aber vor, im nächsten halben Jahr, wenn der Meilenstein erreicht ist, das und das einzuführen. Also das Ding ist am Ende des Tages immer nur, kommunizierst du es oder kommunizierst du es nicht? Weil die Leute, da geht ja dann keiner auf die Barrikaden und sagt, aber ich will es jetzt. So, die wissen halt auch, dass sie in das Startup reingehen, in einer total frühen Phase. Das hat halt ganz andere Vorteile für sie auch, aber es hat halt auch ein paar eben gerade in Prozessen noch nicht komplett durch etablierte Sachen, die es mit sich bringt. Und das muss halt einfach offen kommunizieren. Also ich habe da eher die Probleme gesehen, wenn das dann wiederum im Founder-Team unter den Entscheiderinnen und Entscheidern dann einen Hickhack irgendwie gibt und dann wird's nicht gemacht oder es wird was gemacht, was nicht zu den Werten passt. Aber es wird nicht kommuniziert und keiner weiß, warum es dann überhaupt da ist. Und dann wird es wischiwaschi und dann wird es Quatsch. Wenn du am Ende sagst, das ist unser Ziel, aber wir sind da noch nicht, weil uns da gerade das Budget fehlt. Ja, okay, verstanden. Dann halt halbes Jahr später. Ne?
Ja. Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, diese Einigkeit im Management, zumindest nach außen hin.
Ja.
Also du kannst ja auch intern diskutieren, aber wenn du dann eine Entscheidung triffst, auch wenn die nur eine Zweidrittelmehrheit hat bei euch vielleicht, dann musst du trotzdem alle nach außen hin in dieselbe Richtung laufen.
Ja.
Ist vielleicht nicht so euphorisch verteidigen oder so euphorisch, aber du musst zumindest sagen, ja, ich trage die Entscheidung mit.
Da ist mir gerade das Buch eingefallen, du fragst ja immer nach dem Buch, was man empfiehlt.
Sehr gut. Ja. Wer merkt dir das? Kommen wir gleich noch zu. Aber da bin ich tatsächlich transparent. Finde ich auch so ein Thema, was für mich ist ein Kulturthema. Aber auch eins, was tatsächlich einen großen Impact haben kann. Jetzt kennst du das ja aus deinen Vorstandsberatungsprojekten. Meine Erfahrung im Konzern, klar, die müssen irgendwie transparent sein, weil wenn du im Konzern bist, dann hast du irgendwie andere Pflichten, was die Abschlüsse betrifft und Veröffentlichungen. Und wenn du an der Börse bist, sowieso nochmal. Das hast du jetzt bei kleineren Unternehmen so nicht. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass viele so sagen, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich teilen an Informationen, ne, an Plänen, ohne Leute zu verunsichern, etc.? Was ist denn dein Take so zum Thema Transparenz? Wie weit gehst du?
Ist ein Riesenthema. Aus meiner fachlichen Perspektive ist es immer im Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Macht verlagert. Ja. Wer will wie viel Informationen halt selber? Und wer vertraut anderen, mit den Informationen wie umzugehen? Ja. Irgendwie auf dem Spektrum befindet sich dieses Thema. Und insofern ist es natürlich total kulturell und politisch. Ne? Also es wird ja immer dann irgendwie Politics in einem Konzern, wenn es in die eine oder in die andere Richtung unterschiedlich kommuniziert wird. So, dann ist es Politics. Ne?
Ja.
Und für uns im Startup war eigentlich klar, gerade auch im Rahmen der Wertediskussion, dass wir transparent miteinander arbeiten wollen, einfach im Sinne von Respekt. Also das ist tatsächlich einer der Werte, wo das auch in der Kommunikation drin steckt. Aber auch Offenheit, auch einfach Sachen zu besprechen, die nicht funktionieren, weil wir auf jeden Fall ein Menschenbild haben von den Leuten in unserem Team und auch so, wie wir recruiten und auch mit den Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die so eine Botschaft, was gerade nicht gut funktioniert, handeln können.
Ja.
Und besser, also selber auch besser werden, wenn sie wissen, was die Stakes sind. Ne? Also du hast ja den Nachteil, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, irgendwas läuft nicht, Fundraising ist gerade schwierig. Ne? Sagen wir das dem Team oder sagen wir das dem Team nicht? Nicht, dass die nervös werden. Ja, aber die werden doch sowieso nervös. Also willst du mir erzählen, dass in einem 8 bis 10 Leute-Startup oder auch bis 50, die nicht im Buschfunk sich sowieso irgendwie darüber austauschen, dass einer von denen gerade irgendwie wieder in einem Telefonat war und Schnappatmung hatte, weil er total unter Stress steht oder so. Also das kriegen die Leute doch mit.
Ja.
Das ist doch Quatsch, dann irgendwie so zu tun, nö, alles super und dann ist der Vibe aber einfach komplett offen im Büro. So, das ist doch Quatsch. Dann sagst du doch lieber, ja, Fundraising läuft gerade, ist noch nicht da, wo wir es gerne hätten, wir arbeiten dran. Wir könnten jetzt gut da und da ein bisschen Umpriorisierung von den Themen gebrauchen, weil wir hier ein bisschen mehr Speck am Knochen brauchen. Was die Investoren häufig anfragen, können wir hier ein bisschen Ressourcen umallokieren, dass wir hier nochmal 2, 3 Slides mehr haben zu dem Thema. Also dann fühlen sich die Leute ja A, eingebunden, B, haben sie eine Aufgabe, wo sie drauf irgendwie zulaufen können. Und es ändert ja am Ergebnis sowieso nichts. Also es wird ja eh besser nur dann, wenn alle zusammenarbeiten können. Und dass sich das dann natürlich dreht in einer Skalierungsphase mit einer Organisation, die auch eine andere Struktur bildet, ist auch klar. Aber in so einer Frühphase würde ich sagen, je stärker alle irgendwie an einem Strang ziehen, desto besser.
Ja.
Und auch in Richtung Investoren, ne? Das ist ja, hast du immer deine Meetings, wo du die updatest, ne? Und da gibt es super viele, die dann da die Zahlen beschönigen und irgendwie sagen, nee, das können wir so nicht darstellen, dann werden die alle nervös und so. Und ich mir halt denke, warum? Also die haben investiert, ne, in ein Unternehmen und da Geld reingetan. Und das ist ja mal deine mindeste Aufgabe, die du hast, dass du transparent mit dem umgehst, was da ist.
Ja.
So, wie du dann nochmal einen Satz formulierst, da sind wir uns ja alle einig, dass du da mal ein bisschen gucken kannst, so, ne, welchen Angle du auf eine Zahl irgendwie hast. Aber in der Diskussion musst du da erstmal die Fakten auf den Tisch bringen und dann da auch einfach erwachsen drangehen. Also das finde ich dann wirklich eigentlich das Mindeste, was man auch erwarten sollte.
Ja, in passender Weise dazu hatte ich in der letzten Folge, wer die gehört hat, mit dem TGFS, da meinte einer der Investmentmanager, Sören, glaube ich, meinte, komm zu uns als Investor, wenn die Probleme klein sind. Also sprich's rechtzeitig an, weil dann kann ein Investor oder auch jetzt im umgekehrten Fall der Mitarbeiter ja auch eine smarte Idee haben. Also muss ja auch nicht immer alles selber entscheiden. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, immer eine schwierige Debatte. Wie transparent willst du sein und wie viel gibst du jetzt wirklich schon preis oder nicht? Aber ich glaube, bin auch eher der Verfechter von, erzähl ruhig ein bisschen mehr, was gut läuft und was nicht gut läuft. Das schafft Vertrauen. Die Leute wissen, woran sie arbeiten müssen. Sie können selber andere Prioritäten setzen. Und machen nicht, weil desto größer die Organisation wird, machen Leute auch einfach Dinge, die manchmal nicht mehr auf die Ziele einzahlen, die man eigentlich hat, einfach nur, weil sie denken, es wäre wichtig.
Ja, genau. Das ist aber Kontext, ne? Also vielen Leuten fehlt dann einfach der Kontext, weil sie gar nicht wissen, was wichtig ist. Das ist ein Führungsthema. Also sind die Leute dazu befähigt und in der Lage, weil sie überhaupt wissen, worauf sie zulaufen sollen, die richtigen Dinge zu tun. Und das ist ja dein Job eigentlich als Führungskraft, dann da möglichst die Steine, die im Weg halt rumliegen, die diese Zielerreichung schwierig machen, halt wegzuräumen. Ne? Ob das dann Ressourcen sind oder Upskilling oder einfach nur eine Kommunikation dessen, was wichtig ist. Weil da hört es ja meistens auf. Das Erste, was weggestrichen wird, wenn es stressig wird im Startup, sind die Weekly Meetings, One-on-One irgendwie, ne? So, worum es jetzt gerade geht und was jetzt diese Woche wichtig ist. Das ist eigentlich das, was dir deine Firma rettet, aus meiner Sicht, dass die Leute wissen, was sie machen sollen. Alles andere ist Waste of Time.
Ja. Ja, ich glaube, dass diese Prioritäten setzen und das durch den Kontext, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter oder ein sehr wichtiger Punkt, sehen wir ja auch, die Leute kommen ja auch mit den Fragen. Also ich habe selber Mitarbeiterteams bis 30 Leute gehabt, die kommen ja mit den Fragen, wenn man es zulässt und sie kommen mit in der Regel auch smarten Vorschlägen und auch Bereitschaft, dann Dinge mitzugehen. Also ich habe immer gesagt, ganz früher haben wir im Sales immer gesagt, man kann mit dem Kunden alles machen, muss dem nur vorher sagen. Und ich habe immer so gesagt, eigentlich ist es bei Mitarbeitern ähnlich. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich meine wirklich, du kannst den Leuten erklären, dass der Weg jetzt vielleicht holprig wird, dass er easy wird, dass es schneller geht, dass es langsamer geht. Und sie tragen es mit, wenn du ihnen das ankündigst. Also wenn du sagst, okay, das ist ungefähr das. Und das ist, dann zählt ja die ganze Diskussion, die wir jetzt hatten, zum Thema Notstern, zum Thema Werte, das zählt da ja alles rein.
Also übrigens auch in Change-Projekten oder in Transformationsprojekten in Konzernen, das Hauptpain ist Kommunikation. Immer, wer kommuniziert was an wen.
Ja.
Und funktioniert nie natürlich organisch, wenn das nicht vernünftig eingespielt wird.
Ja. Ja, es ist auch wirklich schwer. Also ich meine, das kennt ja jeder nur im ganz normalen menschlichen Austausch, wie schnell Dinge falsch verstanden, falsch interpretiert. Da ist eine WhatsApp-Nachricht, ist falsch gelesen.
Geschriebene Kommunikation funktioniert immer toll mit Interpretationsspielraum.
Genau. Also das, ich glaube, da sind wir beide uns auf jeden Fall einig, dass das mit das A und O ist, zu versuchen, das so gut wie möglich zu kommunizieren, was man da tut. Wie macht ihr das denn jetzt mit neuen Mitarbeitern? Also Stichwort Onboarding. Wie viele Leute habt ihr schon neben euch?
Wir sind sieben.
Okay. Wie habt ihr das mit denen gemacht, die dann mit abzuholen zu den Werten? Also
das ist Tag 1. Also es gibt tatsächlich einfach einen Onboarding-Prozess, in dem ganz klar erstmal logischerweise, ne, so ein bisschen Pitch-Geschäftsmodell, was ist überhaupt das, was wir tun, ne, so, damit sie das einfach immer wirklich in der Tiefe verstehen. Dann aber auch genau das, was ich dir gerade auch erzählt habe, wie wir uns da kennengelernt haben und wie wir eigentlich so dieses Wertefundament gebaut haben. Wir haben aber tatsächlich einen Werte-Check-up schon im Prozess davor, also schon im Recruiting.
Ja.
Dass wir im Recruiting entlang unserer vier Unternehmenswerte die Leute fragen, welcher von den vier ist dir am nächsten so und warum.
Okay.
Na, dass die halt so, dass du sofort irgendwie ein Gefühl dafür kriegst, wo ist die Identifikation am stärksten. Und deswegen ist das eigentlich nichts komplett Neues. Am Ende ist es dann halt immer Unternehmenspolicy, dann natürlich frühzeitig vorstellen, was sind unsere Regelungen zu Remote und Co. Aber die Diskussion hast du meistens auch schon in den Arbeitsverträgen vorher, wo dann halt die Fragen dazu kommen. Und dann haben wir halt um unsere Unternehmenskultur, die tatsächlich ziemlich remote ist, weil ich bin hier in Leipzig, unser Hauptsitz ist in Düsseldorf. Und auch viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben auch in Frankfurt und sind auch halt einfach viel unterwegs, ne, auf irgendwelchen Veranstaltungen und sind halt nie alle an einem Standort und versuchen aber sehr regelmäßig über auch sehr kulturell ausgerichtete All-Hands-Meetings da einfach diese Kommunikation zu schärfen. Jetzt hatten wir zum Beispiel am Mittwoch wieder so einen Call, da ging es darum, wo stehen wir jetzt gerade im Fundraising, ne, also wirklich transparent kommuniziert. Und dann ist es eigentlich immer, wer arbeitet gerade woran, aber nicht berichte jetzt mal, sondern was ist gerade dein größtes Pain, an dem du arbeitest? Also was bereitet dir am meisten Sorge, Bauchschmerzen oder geht dir einfach so richtig auf die Nerven? Und was war so dein Win der letzten Wochen, wo du so gesagt hast, boah, hier hat irgendwas mal richtig gut geklappt, ne? Und das ist super einfach, das ist eine total einfache Intervention, aber das führt dazu, dass du als Führungskraft oder als Founder halt irgendwie weißt, woran arbeiten die Leute, wo haben die halt ihre Steine im Weg, was kannst du zur Seite schaffen, indem du Ressourcen umallokierst oder halt eine Weiterbildung organisierst oder die irgendwie mal, ne, auf ein anderes Thema wieder schiebst und so.
Ja.
Und was motiviert sie halt auch, ne? Auf der anderen Seite, was sind auch die Wins, die manchmal auch so im täglichen Busy-Busy-Busy-Hustle-Modus so ein bisschen untergehen, ne?
Ja.
Das ist eigentlich für alle immer schön, weil alle kriegen irgendwie mit so, A, ich bin nicht die einzige Person, die gegen Widerstände ankämpft, B, cool, uns passieren ja echt auch gute Sachen, ne? C, die Founder sagen auch, wenn mal irgendwie was nicht gut funktioniert, weil wir erzählen genauso, was gerade unser größter Fuck-up ist. Und das ist eigentlich total einfach, aber das tut immer allen sehr gut.
Ja.
Ja. Und dann halt auch Wertschätzung zu teilen. Also wir machen regelmäßig so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Spotlight-Waterfall. Das ist auch so eine ganz einfache Sache in so einem Remote-All-Hands-Meeting, ne, wo da hast du mal eine Person so im Spotlight und dann schreiben alle einfach nur in den Chat, eine Sache, für die sie der Person danken oder wo sie irgendwie gut zusammengearbeitet haben oder was sie an ihr schätzen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann drücken alle gleichzeitig auf Senden und dann kommt so ein Waterfall von Wertschätzung. Das hilft auch alle paar Monate mal. Einmal in so einer richtigen Kackwoche, wo so alle wissen, so ist irgendwas richtig schief gegangen, aber irgendwas total ätzend, machen wir sowas. Also denken, ja, okay, wird so. Ne?
Ja. Eine schöne Idee. Ich habe so ähnliche Zahlen. Ja. So ähnliche Sachen hatten wir auch in meinem letzten Team, haben wir das auch gemacht, regelmäßig so einfach. Du gibst einfach deinem linken Nachbarn in einem Meeting einfach mal kurz ein Kompliment oder was ja. Dankbar oder was gut geklappt hat in letzter
einfach,
Zeit.
Total einfach, aber wir sind halt Menschen, ne?
Ja. Und es ist wirklich lustig, weil die Leute sitzen dann alle in dem Meeting und grinsen so alle ein bisschen vor sich hin ja. Die ganze Zeit, weil es ja doch, es ist ein bisschen Überwindung, ja. Aber wenn dann mal jemand was Nettes einfach sagt, das ist einfach schön. Also ja. Muss man, da kann sich auch niemand gegen wehren, habe ich noch nie erlebt, dass nee. Jemand sich bei Komplimenten dann irgendwie sagt, das finde ich jetzt doof, sondern es ist oftmals einfach, ja cool, danke.
Und es ist auch Gewöhnung, also das ist vielleicht ja. Beim ersten Mal ein bisschen strange, wenn du es alle 3 Monate machst, dann denken alle so, oh, jetzt kommt gleich wieder mal. Also das ist ja. So nett, das ja. Verbessert sich auch mit der Zeit.
Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich noch eine Stunde länger quatschen, aber ja. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir sind ja schon bei einer Dreiviertelstunde.
Oh nein.
Deswegen, also erstmal vielen Dank für die Einblicke, die sie hat. Ich finde es sehr spannend. Ich glaube auch, wer da Fragen hat oder mal einen Tipp braucht oder so, der kann gerne dich oder mich anschreiben per LinkedIn. Ich packe dein Profil mit in die Shownotes. Pack natürlich auch für die, die jetzt hier mit Bestandsimmobilien da sind, zu denken, oh, ich habe da noch so eine Schrottimmobilie, ja, da muss ich was machen. Dürfen sich natürlich auch gerne bei euch melden oder bei dir melden. Und dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen für ja alles, was da kommt, dass die 10.000 Wohnungen auch dann rechtzeitig fertig werden.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Projekt, also eine geile Idee.
Cool.
Genau. Aber auch du kommst nicht raus aus der Nummer, ohne unsere die 3 Fragen noch zu beantworten. Von daher, was sind denn die 3 Tools, ohne die du nicht arbeiten kannst?
Also das ist wieder die langweilige Antwort, aber mein Handy auf jeden Fall, weil ich brauche die Kamera. Ich mache immer unseren LinkedIn-Account und muss immer so diese ganzen Fortschritte und so natürlich dann auch immer dokumentieren. Ich weiß auch, wie wichtig es ist, dass man Leute ab und zu mal sieht. Deswegen, also ja. Handykamera, HubSpot. Also ein CRM, wo du einfach wirklich irgendwie vernünftig deine ganzen Kommunikationsprozesse trackst, weil sonst, finde ich, bist du einfach verloren. Das ist für mich auch Minute 1 beim Gründen. Und als drittes, LCMD ist unsere Software, mit der wir das Bauprojekt steuern, also Projektmanagement und Taktung und sowas, alles findet da drin statt. Das ist unser Daily-Tool.
Okay.
Kann ich sehr empfehlen für alle, die Bauprojekte planen.
Okay, ich wollte gerade sagen, das hatten wir definitiv noch nicht, ja. Bin ich mir relativ sicher. Die anderen beiden hatten wir natürlich schon mal auf der Liste, aber das letzte hatten wir noch nicht. Sehr gut. Dann, welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht, wo du sagst, die muss ich unbedingt teilen?
Ey, ich habe mir letzte Woche ein manuelles Etikettiergerät gekauft. Also hier so 17,90 Euro, ne? Ja. So ein Ding, wo du einfach so diese ganzen Buchstaben immer drehst, dann wird das so gedruckt und dann kannst du damit irgendwie so deine Vorratsgläser etikettieren. Ja. Das ist, also ich liebe das. Aber du brauchst nicht dieses App extra anschalten und dann da irgendwie ja. So kleine Dinger drucken und dann funktioniert da immer irgendwas nicht.
Ja.
Das ist halt so richtig herrlich retro manuell.
Da musst du mir auf jeden Fall den Link schicken, weil ich finde, jedes Büro braucht eine Etikettiermaschine, weil es auch einfach lustig ist. Es kann auch einfach sehr spaßig sein, so ein Ding zu haben.
Eigentlich gut, das müsste ich eigentlich unserem kaufmännischen Leiter auch mal organisieren. Danke für den Tipp.
Ja, so. Gut, und die letzte Frage, welches Buch verschenkst du am häufigsten oder kannst du noch empfehlen?
Ja, aus unserer Diskussion von jetzt heraus auf jeden Fall 5 Dysfunctions of a Team.
Ja.
Ist ein Klassiker, ist aus meiner Sicht für alle Founder-Teams, weil es wird Konflikte geben und wenn ihr nicht wisst, an welcher Stelle der Teufelsspirale ihr steckt, dann kommt er da auch nicht wieder raus ohne externe Unterstützung. Also mit dem Approach, der da drin ist, kann man, glaube ich, 90% der Founder-Konflikte auflösen.
Sehr gute Empfehlung. Die steht tatsächlich schon auf unserer Liste, das hat schon mal irgendjemand mitgebracht, aber ist auch ein echter Klassiker.
Ja.
Aber wirklich, ist auch nicht dick, also kann man
nicht dick, genau.
Schnell also, durchgelesen, ja. Aber sehr, sehr wertvoll, definitiv. Cool, dann vielen Dank nochmal fürs Hierhin, für deine Zeit. Ich freue mich auf, wir sehen uns ja hin und wieder hier im Spinlab, wahrscheinlich auch in Leipzig. Von daher viel Erfolg, toi, toi, toi. Und an alle draußen, die jetzt zugehört haben, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten nicht vergessen, auf Liken klicken, bewerten, weiterempfehlen etc., damit mehr Leute fantastische Ideen und viel Kultur in die Unternehmen tragen, nach der Folge jetzt. Und in diesem Sinne, allen alles Gute, einen schönen Tag, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
TNTOS. The Naked Truth of Startups.